vielleicht wirklich die größte Angst, wenn wir über Organspende reden, ist immer, bin ich wirklich tot, wenn ich hirntot bin, und tun die echt alles für mich? Und da möchte ich wirklich ganz klar nochmal sagen, die Ärzte sind wirklich dafür da, primär Leben zu retten. Das ist wirklich unser Begier.
Nach dem Tod ist alles vorbei. Das muss nicht immer so sein. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Herz schlägt in einer anderen Brust weiter. Ihre Lunge atmet für eine andere Person, auch nachdem Sie bereits gestorben sind. Rund 8000 Menschen in Deutschland warten auf ein Spenderorgan. Im Gespräch mit meinem Kollegen und Online-Redakteur Christoph Niekamp erzählt Dr. Anna Barreiros von der Deutschen Stiftung Organtransplantation, wie lang die Warteliste auf ein Spenderorgan ist, und beantwortet Fragen zum Hirntod, erklärt, wie eine Organspende abläuft. Also, herzlich willkommen beim PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die neugierig sind auf die Arbeit in der öffentlichen Apotheke. Ich bin Julia Pflegel, die Chefredakteurin von Das PTA-Magazin. Unsere Website ist direkt unter dem Podcast verlinkt. Viel Spaß beim Zuhören und liken nicht vergessen.
Am 7. Juni, dem ersten Samstag im Juni, ist Tag der Organspende. Ein wichtiges Thema haben wir uns hier bei PTA Funk gedacht und sprechen mit einer Expertin, die sich auskennt. Hallo, Frau Dr. Barreros in Mainz.
Hallo, Herr Niekamp. Grüß Gott.
Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie sind Geschäftsführerin der Ärztin der Region Mitte von der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Und wir gehen heute mal so ein paar Standardfragen durch. Was ist denn überhaupt Organspende und was fragt man sich so zu Lebzeiten überhaupt? Ganz einfach die erste Frage, kann denn wirklich jedes Organ transplantiert werden?
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Also wenn wir über Organtransplantation reden, dann reden wir von der Transplantation des Herzens, der Lunge, der Nieren, Leber, der sogenannten Bauchspeicheldrüse, in ganz seltenen Fällen auch des Darms, des Dünndarms vor allen Dingen. Und wir als Deutsche Stiftung Organtransplantation, abgekürzt DSO, kümmern uns darum, eben diese Spende in den Krankenhäusern zu unterstützen und kümmern uns darum, dass diese Organe dann zu ihren Empfängern, die dieses wertvolle Geschenk so nötig benötigen oder so dolle benötigen, dann auch so schnell wie möglich bekommen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, lebend zu spenden. Das heißt, zum Beispiel ein Vater einen Teil seiner Leber an ein Kind gibt. Oder das Berühmteste ist natürlich unser Bundestagspräsident, der ja seiner Frau eine Niere lebend gespendet hat. Also diese Möglichkeiten gibt es auch. Allerdings diese nur letztendlich ja für die Nieren und für die Leber.
Okay, Sie haben jetzt alle Organe aufgezählt. Welche Organe werden denn in Deutschland am häufigsten davon transplantiert?
Also am häufigsten ganz klar die Nieren, ganz profan, weil wir einfach auch zwei davon haben. Und da ist es so gewesen, dass im letzten Jahr knapp 1400 Nierentransplantationen nach einer postmortalen Organspende, also von einem Verstorbenen entnommen wurden, und 630 Lebensspenden haben stattgefunden. Und bei den Lebern sind es ungefähr 890 Lebern, die gespendet werden konnten nach dem Versterben sozusagen.
Okay, also die Niere auf Platz 1, danach die Leber.
Genau, Platz 2, Entschuldigung, ich habe nicht alles beantwortet. Die Leber dann als zweithäufigstes Organ, gefolgt von Herztransplantation. Und das ist vielleicht nochmal ganz interessant zu hören. Herztransplantation gibt es nur 350, gab es nur im letzten Jahr. Und Sie können sich vorstellen, dass die Warteliste, die Anzahl der Menschen, die auf ein Herz warten, darunter sind auch Säuglinge, darunter sind auch Kinder, angeborene Herzerkrankungen beispielsweise, die liegt natürlich viel, viel mehr oder sind viel, viel mehr, die liegt deutlich über diesen 350 Herztransplantationen, die letztes Jahr in Deutschland stattgefunden haben. Und Ähnliches gilt für die Lungentransplantation. 311 Lungentransplantationen haben letztes Jahr in Deutschland nur stattgefunden, wobei eben deutlich mehr Menschen warten.
Okay. Wenn sich jetzt die Leute, die uns zuhören, die Hörerinnen und Hörer, selber überlegen, bin ich denn überhaupt geeignet? Gibt es irgendwelche Erkrankungen, die eine Spende ausschließen?
Gewiss. Also es gibt Erkrankungen, die wir von dem Spender übertragen könnten auf die Empfänger. Und wir haben ja eben gerade besprochen, es können bis zu 8 Empfänger sein. Also ein Organspender kann 8 Menschen das Leben retten. Bis zu 8 Menschen. Das ist wirklich etwas, was man sich immer wieder vor Augen halten muss. Und ja, es gibt Erkrankungen, wenn die im Spender vorliegen, wie zum Beispiel eine aktive Krebserkrankung oder eine aktive Entzündung, eine Infektion, beispielsweise eine Tuberkulose, die nicht behandelt ist. Also immer, wenn wir eine Erkrankung haben, die von dem Spender durch das Organ transplantiert übertragen werden kann, dann immer müssen wir Stopp sagen. Aber was an dieser Stelle, Herr Niekamp, mir ganz wichtig ist zu sagen, ist, das Alter spielt keine Rolle. Stellen Sie sich mal vor, der älteste Organspender in Deutschland war 98 Jahre alt. Und die, so eine Dame, hat eine Niere und ihre Leber gespendet. Und die Empfänger leben noch immer mehr als 10 Jahre danach mit diesen Organen, mit diesem großartigen Geschenk. Also Organspende hat gar, oder die Geeignetheit für eine Organspende hat gar nicht so viel mit dem biologischen Alter zu tun, weil wir alle, also meine Mama ist jetzt 83 und die ist toi 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 noch topfit. Also von daher, wir gucken immer, wie das tatsächliche Alter der Organe oder des Menschen ist. Wir haben manchmal 30-Jährige, die so vorerkrankt sind, die gerne Organe spenden würden, aber wo es gar nicht in Frage kommt. Aber das Wichtige ist einmal, zu Lebzeiten sich zu überlegen, will ich es überhaupt? Die Prüfung, ob man dann geeignet ist oder welches Organ geeignet ist, zum Beispiel wenn jemand einen Herzinfarkt hatte, dann ist das Herz nicht mehr geeignet. Aber es können die Nieren funktionieren oder die Lunge. Das ist dann unser Job sozusagen als DSO, gemeinsam mit den Ärzten der Intensivstationen, wo die Organspender versorgt werden, und den Transplantationszentren.
Ja, da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen, die PTR auch mitnehmen können für das HV-Gespräch in der Apotheke, wenn jetzt auch ältere Leute überlegen, bin ich überhaupt geeignet? Sie sagen es kommt wirklich auf das Alter der Organe an, wie fit sind die noch, und genau, nicht auf das Alter, was im Perso steht.
Genau so ist es.
Ja, jetzt gehen wir doch mal Schritt für Schritt durch. Sie arbeiten bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Wie funktioniert denn bei uns in Deutschland so eine Organspende? Können Sie kurz den Ablauf beschreiben?
Ja, also in Deutschland muss immer eine Krankheit oder ein Unfall mit einer ganz schweren Hirnschädigung vorangehen. Der sogenannte irreversible Hirnfunktionsausfall, der gemeinhin als Hirntod bezeichnet wird, ist die Grundvoraussetzung. Und dieser muss festgestellt werden von 2 unabhängigen Ärzten, wovon einer ein Neurologe oder Neurochirurg sein muss, also ein Spezialist für Gehirnerkrankungen sein. Und diese 2 müssen auch noch langjährige Erfahrung in der Behandlung von Intensivpatienten mit solchen Schädigungen am Gehirn haben. Also was ich sagen will, es ist sehr, sehr strikt reglementiert und die Regeln sind in ganz Deutschland gleich. Die gelten in Flensburg, die gelten in Mainz, in Berlin und am Bodensee. Ist überall gleich. Und es gibt Richtlinien der Bundesärztekammer, die diese Regelungen und den Ablauf ganz klar festgehalten haben, um so eine Hirntoddiagnostik, um den Hirntod festzustellen. Ganz wichtig. Also die Idee, dass das zu wenig gemacht wird oder so, das stimmt überhaupt nicht. Denn man findet Hirnverstorbene nur auf der Intensivstation. Und primär sind wir Ärzte ja auch da, Leben zu retten. Also nur dann, wenn wir sehen, für denjenigen ist nichts mehr zu machen, und diese Fälle gibt es nun mal, dann erst kommt das Thema Organspende und Hirntoddiagnostik in Frage. Das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen. Und auf der Intensivstation sind diese Hirnverstorbenen maximal versorgt, das heißt, sie hängen an Maschinen, sie werden maximal therapiert, medikamentös und auch maschinell. Und wenn dann dieser Hirntod festgestellt wurde, dann gibt es eigentlich nur 2 Wege. Man fragt nach Organspende. Wenn jemand Organspender werden wollte, dann wird die maschinelle Behandlung weitergeführt. Also dieser Mensch, da hebt und senkt sich der Brustkorb, das Herz schlägt weiter, aber nur, weil er an Maschinen, an sogenannten Beatmungsmaschinen hängt. Wenn jemand sagt, ich will kein Organspender sein, was völlig legitim ist, diese Entscheidung muss jeder für sich selbst ganz intim fällen und festlegen, Wenn er das sagt, dann werden die Maschinen ausgestellt. Es wird nicht weiter behandelt, weil ja der Tod festgestellt ist. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig für das Verständnis. Der Hirntod ist der sicherste Tod oder die sicherste Todesfeststellung, denn die findet unter maximaler Therapie auf der Intensivstation statt. Und das ist vielleicht noch ganz wichtig. Wenn dann so ein Hirntod feststeht, dann wird mit den Angehörigen geredet, ob jemand Organspender werden sollte. Und hier ein Appell an die Zuhörer, sich einmal für sich selbst bitte zu entscheiden. Denn es ist für Angehörige unheimlich schwierig, für seinen geliebten Menschen, der verstorben ist, das muss man ja dann erstmal verarbeiten. Und dann wird man noch gefragt, wissen Sie denn, ob Ihr Papa oder Ihr Kind oder Ihre Ehefrau Organspender werden wollte? Wenn man vorher nie darüber geredet hat oder nicht weiß, was der andere wollte, ist es eine unheimliche Last und Bürde. Und deswegen der Appell, bitte einmal für sich selbst entscheiden und das auch vielleicht in den Gesprächen in der Apotheke sagen, einmal für sich selbst entscheiden, um die Angehörigen zu schützen. Und da ist ein Ja genauso gut wie ein Nein. Ja, also, wobei man da auch sagen muss, vielleicht komme ich auch selber mal in die Bredouille, ein Organ benötigen zu müssen. Das sollte man bei der Entscheidung nicht ganz außer Acht lassen, weil die Organe wachsen noch nicht an Bäumen, sie kommen noch nicht aus 3D-Druckern und auch nicht die Xenotransplantation, also die Schweineherzen funktionieren auch noch nicht. Das heißt, wenn ich mal ein Organ benötigen sollte oder mein Kind oder meine Frau, dann ist jeder sehr dankbar, wenn jemand, nachdem er seine Organe nicht mehr für sich selbst braucht, letztendlich die weiterschenkt und man dadurch weiterleben darf. Gut, wenn eine Zustimmung da ist, kommen wir als DSO ins Spiel. Wir schauen uns die Funktion der Organe an, schauen uns an, kommt der Spender in Frage? Wenn ja, werden die Daten an sogenannt Eurotransplant geleitet. Das ist die Stelle, sitzt in Holland, die für die Allokation, für die Zuteilung der Organe da ist. Und das ist eine internationale Kooperation von 8 Ländern, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Deutschland, Slowenien, Kroatien und Österreich. Und wir haben einen Organaustausch in diesem Bereich. Da wird dann zugeteilt. Wir von der DSO wissen nicht, welcher Patient das bekommt. Wir kriegen nur gesagt, die Leber, die in Mainz entnommen wurde, geht nach Leiden beispielsweise und sorgen dann dafür, dass die dorthin transportiert wird. Also wir organisieren die Operation. Wir stellen die speziell ausgebildeten Chirurgen für die Organentnahme dar. Das ist auch vielleicht nochmal wichtig. Das darf nicht jeder machen, sondern der ist dafür ausgebildet und muss dafür eine Lizenz haben, der Entnahmechirurg. Und dann, wenn die Organe entnommen wurden, gucken wir so schnell wie möglich, dass die Organe zu ihren Empfängern kommen, damit dieses Organ hoffentlich so lange oder eine so lange Lebenszeit wie möglich dem Empfänger bedeutet.
Okay, Sie haben gesagt, so schnell wie möglich, damit man so das einordnen kann, wie viel Zeit vergeht von Feststellung des Hirntods, bis der Empfänger das Organ transplantiert bekommen hat.
Also es ist unterschiedlich, auch hier wieder im Schnitt zwischen 8 und 12 Stunden. Aber was ganz wichtig vielleicht ist, es hängt auch vom Organ ab. Die sogenannte Ischämiezeit ist ganz unterschiedlich bei den Organen. Was verstehen wir darunter? Die Zeit, in der das gespendete Organ nicht mehr mit Blut und somit mit Sauerstoff versorgt wird. Beim Herzen haben wir nur 4 Stunden Zeit. Das ist ganz wenig. Also ab dem Moment, wo kein Kreislauf mehr da ist, bis zur Implantation in den Empfänger. Das heißt, selbst wenn wir wollten, hätten wir gar nicht die Zeit, ein Herz beispielsweise aus Helsinki einem Empfänger aus Lissabon zu verpflanzen. Das geht gar nicht. Bei der Niere ist es ein bisschen länger. Da haben wir so roundabout 20 Stunden Zeit. Da hat man ein bisschen länger und entsprechend übrigens werden dann auch die Transportmittel gewählt. Eine Niere wird oft bodengebunden, also mit einem Auto, mit Blaulicht transportiert. Aber ein Herz fliegt fast immer, also weil wir einfach keine Zeit haben. Da muss einfach der schnellste Transport gewählt werden.
Okay, da muss es wirklich, da kommt es auf jede Minute drauf an, absolut, dass alle informiert sind, alle vorbereitet sind. Das war jetzt komplett der Ablauf bei einer Spende nach dem Tod. Sie hatten ja schon die Lebensspende angesprochen. Unter welchen Bedingungen ist denn eine Lebensspende überhaupt möglich? Also was für Voraussetzungen müssen da sein?
Ganz anders als bei der postmortalen Spende, da ist absolute Anonymität festgeschrieben im Transplantationsgesetz. die Spenderfamilie darf nie die Empfänger kennenlernen. Das ist ganz festgeschrieben. Ganz anders bei der sogenannten Lebensspende. Die Lebensspende ist die Grundvoraussetzung, eine enge Verbundenheit zwischen Spender und Empfänger und dass da keine Abhängigkeit da ist. Um das zu prüfen, gibt es ein Gremium tatsächlich, wo das Paar dann vorsprechen muss und wo geprüft wird, ob die Voraussetzungen da sind oder nicht. Das nennt sich eine Gutachterkommission, die bei den Landesärztekammern angesiedelt sind. Und wichtig ist vielleicht noch zu wissen, der Lebensspende wird immer die postmortale Spende vorgezogen. Also das Ziel sollte eigentlich sein, eine postmortale Organspende zu machen, weil bei der Lebensspende entnehmen wir ja einem Gesunden beispielsweise eine Niere, die er dann an seine Tochter schenkt oder wie bei Herrn Steinmeier der Ehefrau schenkt. Und wir möchten ja eigentlich als Gesellschaft, dass dies nicht stattfindet. Aber in Deutschland ist es nun mal realistisch oder ist es einfach so, dass wir einen so großen Organmangel haben, dass wir auch darüber einfach reden müssen.
Okay. Und in Deutschland haben wir derzeit die Entscheidungslösung. Das heißt, alle kriegen von ihrer Krankenkasse in regelmäßigen Abständen die Info.
In Apotheken liegen Organspendeausweise,
genau. In Arztpraxen, überall wird man damit konfrontiert, dass man sich selbstständig entscheiden muss. Wie unterscheidet sich denn jetzt die Entscheidungslösung von der Widerspruchslösung? Das ist ja auch immer mal im Gespräch, dass das geändert werden soll. Wo ist denn da der große Unterschied?
Also die Entscheidungslösung ist eigentlich eine sogenannte Zustimmungslösung. Das heißt, in Deutschland darf ich nur Organe spenden, wenn ich selbst oder eben die näheren Angehörigen zugestimmt haben. Die Widerspruchslösung ist genau das Gegenteil. Ich nehme an, dass der Verstorbene Organspender werden wollte, außer er hat widersprochen. Also genau das Gegenteil. Aber wichtig ist mir, ich habe eine Zeit lang in Österreich gearbeitet, auf der Intensivstation, wo eben diese Widerspruchslösung gilt. Immer redet man mit den Angehörigen darüber. Immer. Also es ist nicht so, dass man dann gar nicht mit den Angehörigen mehr über das Thema redet, weil das ist auch so eine Geschichte, die oft erzählt wird von Widerspruchsregelungsgegnern. Ja, da werden die Angehörigen gar nicht mehr gefragt. Nein, das stimmt nicht. Natürlich redet man immer mit den Angehörigen. Das ist mir ganz wichtig, nochmal zu betonen. Also bei uns muss man zustimmen, wenn man nicht zugestimmt hat oder keine Angehörigen da sind, ja, die zustimmen konnten, dann darf keine Organspende erfolgen. Anders ist es bei der Widerspruchslösung, da ist es eigentlich andersherum.
Okay, und Sie haben schon das Beispiel Österreich gesagt. Da gibt es ja immer so ein bisschen Angst, oh, ich bin im Urlaub in Österreich, habe vielleicht einen tödlichen Skiunfall. Und dann haben Sie gesagt, dann ist man nicht automatisch Organspender, sondern es wird trotzdem noch mit den Angehörigen geredet über das Thema.
Absolut. Oder wenn Sie einen Organspendeausweis mit sich tragen, haben laut BZGA um die 40% der Deutschen, der gilt natürlich auch in Österreich. Wenn dann ein Arzt den Nee sieht und da ist ein Nein angekreuzt, dann weiß man ja auch, aber auch ein Ja. Also von daher, es wird immer geredet und man will ja immer, und das ist das Wichtige vielleicht nochmal, immer im Sinne des Verstorbenen handeln. Das ist das Ziel, ich sage jetzt einfach mal, in allen Ländern letztendlich.
Okay, den Organspenderausweis, da gibt es den offiziellen, der ist orange. Jetzt auf Social Media sieht man manchmal so Tattoos, die vielleicht auch anzeigen soll. Ja, ich bin Organspender. Ist das denn für den Arzt dann wirklich eine rechtliche Grundlage oder braucht es wirklich den Ausweis?
Ja, also ich finde die Tattoos ganz toll und von den jungen Helden, diese Aktion ist wirklich großartig, aber sie ist nicht rechtsgültig. Also rechtsgültig sind Organspendeausweis, sind ein Vermerk in der Patientenverfügung, wenn man eine hat, und seit neuestem, seit ungefähr einem Jahr, das sogenannte Organspenderegister, wo man sich selbst eintragen kann. Diese drei Dinge sind rechtsgültig. Trotzdem, das Tattoo, wie Sie eben schon sagten, Herr Niekamp, das Tattoo ist ein sehr schöner Hinweis darauf, in welche Richtung, wenn Angehörige entscheiden müssen, es geht. Und deswegen befürworte ich dieses Tattoo ganz arg oder befürworten wir das, abgesehen, dass es ein sehr schönes Motiv ist, ja, was ja auch viel erzählt, ein voller Kreis, aus dem zwei halbe Kreise entstehen, also aus einem Leben, was leider nicht mehr ist, werden zwei neue Leben entstehen, finde ich dieses Motiv, finde ich fantastisch, aber unabhängig davon finde ich es auch sehr gut, weil einfach ein Commitment damit gegeben wird, aber rechtsgültig, nein, ist es nicht, durchaus nicht.
Sie hatten die Apotheke schon angesprochen, dass da natürlich auch Organspendeausweise ausliegen können. Wenn jetzt PTA oder Apothekerinnen, Apotheker unseren Podcast hören und sich denken, wie kann ich denn noch weiter unterstützen, meine Kundschaft? Wo finde ich denn Infos?
Sie finden auf unserer Internetseite dso.de natürlich ganz, ganz viele Infos. Es gibt eine Infotelefon-Organspende, das ist die Nummer 0800 90 40 400. Und was ganz gut ist, ist auch die Internetseite www.organspende-info.de. Das ist vom früheren früher war es die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die jetzt umbenannt wurde im Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit. Da findet man das auf jeden Fall. Also wenn man einfach bei Google Organspende-Info eingibt, da kommt man irgendwo entweder bei uns an oder eben auf der Internetseite. Und von daher kann man sich da immer gut informieren. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man darüber informieren will, sollte man selber sich erstmal ein Bild darüber gemacht haben. Und das ist, glaube ich, der erste Weg.
Ja, vielen Dank schon mal. Sie haben wirklich die wichtigen Fragen beantwortet. Und ich kann zusammenfassend sagen, es ist eine ganz individuelle Entscheidung. Jeder sollte sich einmal damit auseinandersetzen. Man kann Ja, man kann Nein sagen und ganz wichtig, mit seinen Angehörigen darüber reden, wie man sich entschieden hat. Gibt es irgendwas zu dem Thema, wo Sie sagen, da gibt es aber viele Irrtümer noch in der Bevölkerung, was Sie jetzt unbedingt noch loswerden wollen, was Sie richtig stellen wollen?
Ja, vielleicht wirklich die größte Angst, wenn wir über Organspende reden, ist immer, bin ich wirklich tot, wenn ich hirntot bin, und tun die echt alles für mich? Und da möchte ich wirklich ganz klar nochmal sagen, die Ärzte sind wirklich dafür da, primär Leben zu retten. Das ist wirklich unser Begier, aber es gelingt nicht immer. Und nur dann, wenn das nicht gelingt, dann eine Hirnschädigung da ist, nur dann kann man überhaupt über die Richtung Hirntod und dann eben auch Organspende nachdenken. Und die Feststellung des Todes findet auf der Intensivstation statt, also unter maximaler Therapie. Das heißt, noch sicherer geht eigentlich gar nicht. Das ist wirklich, und das sind die großen Ängste, die immer noch in der Bevölkerung da sind, die ich gerne etwas relativieren möchte oder sogar aufheben möchte hiermit.
Ja. Ich glaube, das ist Ihnen gelungen. Zum Abschluss unseres Podcasts PTA Funk fragen wir immer nach dem Aufreger der Woche. Okay. Frau Dr. Barreros, was hat Sie denn in den letzten Tagen, egal ob beruflich oder privat, so richtig auf die Palme gebracht, so richtig aufgeregt?
Also da möchte ich, wenn ich darf, unterscheiden. Es gibt ja gute Aufregung und schlechte Aufregung. So, und beginnen möchte ich vielleicht mit der guten Aufregung. Die gute Aufregung war, dass mein 15-jähriger Sohn tatsächlich mit seiner Schul-Beachvolleyball-Mannschaft eine Runde weitergekommen ist und demnächst in Berlin ist. Das ist natürlich für so eine Mainzer Schule richtig toll. Also das hat mich richtig, also da haben wir richtig gejubelt in der Familie. Und negativ auf die Palme gebracht hat mich tatsächlich der gestrige Tag in der Türkei, dass leider die Friedensverhandlungen, in die wir alle, glaube ich, sehr, sehr viel Hoffnung gesetzt hatten und dass das wieder wirklich wie das Hornberger Schießen ausgegangen ist und auch wie da letztendlich mit der Ukraine und den Repräsentanten umgegangen ist. Das bringt mich sowohl auf die Palme als auch lässt mich wirklich, das stimmt mich wirklich sehr, sehr traurig, sagen wir mal so. Das ist wirklich sehr, sehr ernüchternd und auch wirklich erschreckend.
Mhm. Ja, da haben Sie verschiedene Aspekte auf jeden Fall angesprochen. Das kann ich nachvollziehen. Vielen Dank für diesen guten Überblick.
Sehr gerne.
Dass Sie alle unsere Fragen beantwortet haben. Frau Dr. Barreros, viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön.
Einen schönen Tag noch.
Dankeschön. Ihnen auch allen einen schönen Tag und vielen Dank, dass Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Auch im Namen der Wartelistenpatienten. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
Das war unsere aktuelle Episode vom PTA Funk, dem Podcast von Das PTA Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.